NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Sabine Rhein. Schönen guten Abend. Zahlen für die Fahrt über eine deutsche Autobahn. Und nur die Deutschen bekommen ihr Geld zurück. So sieht es die Bundesregierung vor. Und seit heute ist klar, Brüssel will dagegen vorgehen, gegen die Pkw-Maut. Das war heute allenthalben im Gespräch. Wir berichten und kommentieren. Weitere Themen im Überblick. Zwangspause für Sebastian Edati. Die SPD schließt ihn nicht aus der Partei aus. Er muss die Mitgliedschaft aber für 3 Jahre ruhen lassen. Schluss mit Überwachung in den USA. Der amerikanische Senat lässt die Regeln zur NSA-Datenspeicherung auslaufen. Französische UN-Soldaten unter Verdacht der Vergewaltigung von Kindern in Zentralafrika. Und es passiert fast nichts. Und wir schalten kurz vor 19 Uhr nach Karlsruhe, wo der Bundesliga-Dino Hamburger SV heute eine letzte Chance hat, den Klassenerhalt zu sichern. In Berlin bedarf es nur noch einer Unterschrift, der des Bundespräsidenten unter das Gesetz zur Pkw-Maut, offiziell Infrastrukturabgabe. Die soll er doch einfach verweigern, lautet der Appell der Grünen. Dann gäbe es auch keinen Streit mit Brüssel. Denn die EU, genauer Kommissionspräsident Juncker, hat heute erklärt, sollte das Gesetz in Deutschland rechtskräftig werden, wolle er dagegen vorgehen, die EU-Kommission. Kai Küstner berichtet.
Achtung, bitte die Fahrtrichtung ändern. Mit Hilfe einer ganzen Reihe von Warnhinweisschildern hatte die EU-Kommission in den letzten Monaten die Bundesregierung zur Umkehr in Sachen Pkw-Maut zu bewegen versucht. Vergeblich. Unmissverständlicher denn je stellte die Kommission daher heute klar, sie habe erhebliche Zweifel, dass die deutschen Mautpläne mit EU-Recht vereinbar seien. Diese Zweifel müssen nun durch ein Vertragsverletzungsverfahren geklärt werden. Wenn nötig, vor dem Europäischen Gerichtshof. Wiederholte jetzt eine Sprecherin die Worte des EU-Kommissionschefs Juncker. Dass der höchstpersönlich ein solches Verfahren ankündigt, räumt mit allen Mutmaßungen auf, Berlin und Brüssel könnten sich in Sachen Maut vielleicht auch noch auf halber Strecke treffen.
Ich habe den starken Eindruck, dass die Europäische Kommission jetzt auf einen harten Konfrontationskurs gegen die Bundesrepublik Deutschland in der Mautfrage geht.
So sieht es der CSU-Europaparlamentarier Markus Ferber, ein Mautbefürworter. Schneller als vermutet und noch bevor Bundespräsident Gauck das Gesetz überhaupt unterzeichnet hat, kommt die Drohung aus Brüssel. Offiziell bestätigen will das so niemand, aber mutmaßlich versucht die Kommission jetzt rasch den Druck so zu erhöhen, dass Herr Gauck gar nicht erst den Füllfederhalter für die Unterschrift zückt.
Ob er sich praktisch in die Pflicht nehmen will, zum europäischen Gesetzesbrecher zu werden, das wird auch mit Spannung verfolgt.
Sagt der grüne Verkehrsexperte Kramer. Sein EU-Parlamentskollege Ertug von der SPD jedoch geht fest davon aus, dass die Maut trotz aller Warnungen, trotz aller Widerstände Anfang 2016 eingeführt wird. Während Bundesverkehrsminister Dobrindt in einer ersten Reaktion und einigermaßen gereizt die Pauschalkritik aus Brüssel als inakzeptabel zurückweist, findet SPD-Mann Ertug die Reaktion der EU-Kommission ebenso erwartbar wie richtig. Die CSU habe sich, kritisiert er, ja stets eine Ausländermaut gewünscht.
Insofern ist das eine typische Posse der Kommunalpartei CSU.
Was die EU-Kommission an der deutschen Version der Maut auszusetzen hat, In- und Ausländer, und zwar auch solche, die hinterm Lenkrad sitzen, müssen grundsätzlich gleich behandelt werden. Dass also ausländische Pkw-Fahrer per Vignette zur Kasse gebeten werden, die Deutschen aber gleichzeitig das Geld über die Kfz-Steuer erstattet bekommen sollen, geht nach Ansicht der Kommission nicht. Ein Mautsystem ist nur dann mit dem europäischen Recht vereinbar, wenn es den Grundsatz der Nichtdiskriminierung wahrt. Wir haben ernste Zweifel, dass dies im endgültigen Gesetzestext der Fall ist. Startet die EU-Kommission wirklich wie angedroht das Verfahren gegen Berlin, könnte dies vor dem Europäischen Gerichtshof landen. Bis es dort aber liegt und vor allem bis es dort entschieden ist, kann eine Menge Zeit vergehen und die Maut längst eingeführt sein. Nicht wenige in Brüssel vermuten, genau so will es die CSU. Wenn sie dann nachträglich die Vergünstigungen für die Deutschen wieder zurücknehmen muss, kann sie mit dem Finger nach Brüssel weisen und sagen, wir wollten ja, aber die lassen uns nicht.
Tja, das am Ende sehr teuer auch für alle Deutschen werden kann, was die CSU so gerne nur den Ausländern aufbürden möchte und dass das alles das europäische Miteinander nicht einfacher macht, das vermutet auch unsere Berliner Korrespondentin Dagmar Pepping und appelliert an den Bundespräsidenten. Hören Sie hier Ihren Kommentar.
Ein Auto steuert auf eine Wand zu. Kurz vor dem Aufprall gibt der Fahrer noch einmal Gas. Die Wahnsinnstat eines Lebensmüden? Nein, das ist die Strategie der CSU bei der Pkw-Maut. Erst drückte die Regionalpartei aus Bayern ihr Lieblingsprojekt in den Koalitionsvertrag. dann durch den Bundestag und vor knapp einem Monat schließlich durch den Bundesrat. CDU und SPD hielten still, obwohl ihnen klar war, dass die Ausländermaut à la CSU höchstwahrscheinlich gegen EU-Recht verstößt. Die Mautgegner in der Großen Koalition schauen lieber zu, wie der Karren vor die Brüsseler Wand fährt. Eine Blamage in Brüssel ist ihnen lieber als eine Koalitionskrise mit Horst Seehofer in Berlin. Das ist beschämend. Es gibt durchaus gute Gründe für eine Pkw-Maut auf Deutschlands Autobahnen. Die Infrastruktur verkommt. Der Staat benötigt Milliarden, um Fahrbahnen und Brücken instand zu setzen oder neu zu bauen. Verkehrsminister Alexander Dobrindt von der CSU will die Nutzer stärker zur Kasse bitten. Eine richtige Entscheidung. Allerdings sollte Dobrindt alle Autofahrer zur Kasse bitten, egal welchen Pass oder Wohnsitz sie haben. So wie es Mautländer wie Österreich oder die Schweiz tun. Die Bundesregierung brät stattdessen deutschen Autohaltern eine Extrawurst. Sie können ihre Mautausgaben zurückholen über eine geringere Kfz-Steuer. Autobahnbenutzer aus Österreich oder den Niederlanden können das nicht. Eine Diskriminierung, die gegen europäische Verträge verstößt. Eine Karambolage mit Ansage. Die EU-Kommission warnt schon lange vor einem drohenden Vertragsverletzungsverfahren. Die CSU hat trotzdem Gas gegeben. Ihre Taktik lautet, Fakten schaffen vor einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Die Pkw-Maut soll im kommenden Jahr starten. Bis dahin wird ein Verfahren vor dem EuGH nicht entschieden sein. Das kann Jahre dauern. Ist das deutsche Mautsystem, dessen Entwicklung und Einführung viele Millionen Euro gekostet hat, erst einmal angelaufen, ist es kaum rückgängig zu machen. Auch Kosten schaffen Fakten. Falls der EuGH das Gesetz kippt, bliebe die Pkw-Maut wohl dennoch in Kraft. Allerdings ohne die Privilegien für deutsche Kfz-Halter. Die Folge: ein Milliardenregen für den Bundeshaushalt, aber Millionen wütende Wähler. Brüssel ist schuld, werden die Bundesregierung und allen voran die CSU dann sagen und sich ihre reingewaschenen Hände reiben. Ein Mann kann dieses peinliche Schauspiel unter Regie der CSU noch stoppen: Joachim Gauck. Der Bundespräsident kann sich weigern, das Gesetz zu unterzeichnen, dann tritt es nicht in Kraft. Der parteilose Gauck fürchtet sich nicht vor unbequemen Entscheidungen. Hoffentlich gilt das auch für das Mautgesetz der CSU.
Dagmar Pepping kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Wirft das Fehlverhalten eines einzelnen Mitglieds ein schlechtes Licht auf eine ganze Partei? Diese Frage hatte die SPD im Bezirk Hannover heute zu beantworten. Es ging um Sebastian Edati, den früheren Bundestagsabgeordneten. Soll er aus der Partei ausgeschlossen werden, weil er Fotos und Videos nackter Jungen besessen hat, so wie er es einräumte, bevor das Strafverfahren gegen ihn eingestellt wurde? Edati selbst war sich schon vor dem Termin heute sehr sicher, die Partei damit nicht geschädigt zu haben, jedenfalls nicht schwer.
Sebastian Edati hatte der Facebook-Gemeinde ein Spiel angeboten. Er wette, dass er die SPD nicht verlassen muss. Mindesteinsatz 50 Euro. Seit dem Nachmittag ist klar, Edati hat diese Wette gewonnen. Er bleibt in der Partei. Allerdings muss seine Mitgliedschaft 3 Jahre lang ruhen. Der Vorsitzende der Kommission, Jürgen Dietze, betonte, ein Ausschluss sei nicht möglich gewesen, weil Edati der Partei keinen schweren Schaden zugefügt habe.
Wir waren der Meinung, dass das mehr oder weniger stark dann doch auch von Medien hochstilisiert worden ist. Also jedenfalls ein schwerer Schaden, der allein durch das Verhalten Sebastian Edatis herbeigeführt worden ist, schien uns fernliegend.
Das Schiedsgericht konnte weder auf Ermittlungsakten zugreifen, noch konnte es einen Blick auf die Bilder werfen, die Edati zum Verhängnis wurden. Das habe das Verfahren so schwierig gemacht. Außerdem erklärte Dietze, was auch immer Edati getan hat, das sei in erster Linie seine Privatsache.
Die Partei kann schwerlich in die Privatsphäre hinein. Und Privatsphäre ist nun mal auch grundrechtlich geschützt, sodass das eigentlich ein schwerer Bereich ist für ein Parteiordnungsverfahren.
Letztendlich wollte das Schiedsgericht aber auch nicht akzeptieren, dass ein SPD-Mitglied im Internet Kinderpornografie bestellt.
Wer da seine Gelder überweist, der stützt natürlich auf diese Weise irgendwie auch die Industrie mit. Das haben wir zum Anlass genommen zu sagen, es ist geboten, ein 3-jähriges Ruhen aller Mitgliedschaftsrechte.
Und das bedeutet, Edati behält sein Parteibuch, muss weiter Mitgliedsbeiträge bezahlen. Er darf allerdings nicht an Sitzungen teilnehmen oder für Ämter kandidieren. Ulrich Watermann, Vizechef des SPD-Bezirks Hannover, kann mit der Entscheidung leben. Zwar finde er Edatis Verhalten grauenvoll, sagte Watermann, aber...
Wenn Sie mich fragen würden, wer wann wo mit seinen Äußerungen dieser Partei schon geschadet hat, dann könnte ich noch ein paar andere Dinge aufzählen. In einer Volkspartei muss man viel aushalten.
Ob die SPD Edati weiter aushalten will, das wird sich noch zeigen, denn die Parteispitze, die ihren früheren Hoffnungsträger am liebsten ganz los wäre, kann sozusagen in Revision gehen vor der Bundesschiedskommission. Generalsekretärin Jasmin Fahimi sagte, die Partei werde das prüfen. Und auch Edati kann noch gegen die Entscheidung aus Hannover vorgehen. Er äußerte sich wieder über Facebook. Er werde sich überlegen, ob er die Zwangspause akzeptiert. Im Zusammenhang mit der Edati-Affäre gibt es in Niedersachsen eine weitere Entwicklung. Seit heute ist offiziell, die Staatsanwaltschaft Göttingen hat das Verfahren gegen Generalstaatsanwalt Frank Lüttich eingestellt. Ihm war vorgeworfen worden, Ermittlungsinterne aus den Fällen Edati und Wulff an Medien weitergegeben zu haben. Das ließ sich nicht belegen. Hier werden die Akten auf jeden Fall geschlossen.
Dreijährige Zwangspause in der SPD für Sebastian Edati. Torben Hildebrand berichtete aus Hannover. NSA hört mit, ist ein oft gehörter und scherzhaft gemeinter Satz in Telefonaten hierzulande. Galgenhumor eben. Die Amerikaner dürften in diesen Tagen einigermaßen sicher sein, dass die NSA sie nicht abhört, denn sie dürfen nicht mehr. Die Gesetzesgrundlage, der sogenannte Patriot Act, ist heute Nacht ausgelaufen. Und der Senat konnte sich weder durchringen, die Frist zu verlängern, noch einem Kompromiss zur amerikanischen Version der Vorratsdatenspeicherung zuzustimmen. Martin Ganselmeier dazu aus Washington.
Am Tag nach der emotionalen Sonntagsdebatte im US-Senat sieht sich Rand Paul als Sieger. Der radikal-liberale Senator aus Kentucky hat geschafft, was Edward Snowden seit langem fordert. Das massenhafte Datensammelprogramm der NSA in den USA ist ausgelaufen, jedenfalls für einige Tage. Durch die heftige Kritik aus beiden Parteien und aus dem Weißen Haus fühlt sich der Präsidentschaftsbewerber und Tea Party-Liebling erst recht bestätigt. Einige von ihnen hoffen insgeheim, dass es jetzt einen Terroranschlag gibt, meinte Paul, damit sie mir die Schuld geben können.
Some of them, I think, secretly want there to be an attack on the United States, so they can blame it on me.
Paul gelang es, im Senat eine seltene Koalition aus rechten Tea Party-Republikanern und linken Demokraten zu schmieden. Ausgerechnet seinem Landsmann und Parteifreund aus Kentucky, Mehrheitsführer Mitch McConnell, fügte er damit eine schwere Niederlage zu. McConnell hatte viel zu lange an der kompromisslosen Haltung der sicherheitspolitischen Falken seiner Partei festgehalten. Sie wollten, dass es am NSA-Spähprogramm keinerlei Abstriche gibt. Erst als es zu spät war, schwenkte McConnell auf den Reformvorschlag ein, den das Repräsentantenhaus schon verabschiedet hat. Diese Reform schaffe eine wichtige Balance zwischen dem Schutz der Privatsphäre und der nationalen Sicherheit, so McConnell.
I believe this is a program that strikes a critical balance between privacy on the one hand and national security on the other.
Danach dürften die Telefonverbindungsdaten künftig nicht mehr bei der NSA gespeichert werden, sondern müssten bei den Telekom-Unternehmen bleiben. Die NSA könnte die Daten nur nach einem Gerichtsbeschluss einsehen. Für diesen auch von Obama befürworteten Kompromiss will der Senat noch im Laufe des Tages eine Mehrheit finden. Falls dies nur mit kleinen Änderungen möglich ist, müsste allerdings erneut das Repräsentantenhaus abstimmen. Das alles könnte bis Mitte der Woche dauern. Das Weiße Haus mahnte deshalb zur Eile. Das Aus für das NSA-Programm müsse von möglichst kurzer Dauer bleiben, so Obamas Sprecher Josh Earnest. In den US-Medien herrscht derweil Kopfschütteln darüber, wieso der sonst so seriöse Senat ein solch wichtiges Thema über die Klippe fallen ließ. Der unabhängige Senator Angus King aus Maine hat dafür eine Erklärung, den beginnenden Präsidentschaftswahlkampf.
Half the US Senate, it seems, running for president.
Die Hälfte der Senatoren will offensichtlich als Präsidentschaftskandidat antreten. Weil noch wichtige Budgetfristen und Fiskalklippen auf uns zukommen, könnte das unsere Arbeit erheblich beeinträchtigen. Ob die NSA in den kommenden Tagen wirklich nichts gegen Terroristen machen kann, wird unterdessen von Experten bezweifelt. Laufende Ermittlungen dürfen ohnehin fortlaufen und neue Ermittlungen könnten per Gerichtsbeschluss begonnen werden. Und die in Deutschland umstrittenen NSA-Programme im Ausland sind gar nicht betroffen. Auch die heftigsten Kritiker der NSA in den USA sehen das Spähen im Ausland als Kernaufgabe der Geheimdienste.
Unfassbar, was sich im letzten Jahr in Zentralafrika abgespielt haben soll. Französische Soldaten, die im Auftrag der Vereinten Nationen zum Schutz der Menschen vor Bürgerkrieg im Einsatz waren, sollen Kinder dort missbraucht und vergewaltigt haben. Die Vorwürfe sind nicht ganz neu. Neu ist aber, dass offensichtlich noch niemand dafür zur Verantwortung gezogen wurde. Keine Konsequenzen gezogen. Die UN fordern nun Aufklärung und Strafverfolgung in Frankreich. Von eigenen Strategien gegen solche Übergriffe ist bisher auch nicht die Rede. Worum es überhaupt geht und wie Frankreich reagiert, dazu aus Paris Andreas Zeska.
Die Vorwürfe gegen ihre Soldaten haben die französische Armee zutiefst erschüttert. Nach dem ersten Schock kam das Versprechen, aufzuklären und gegebenenfalls zu bestrafen, von ganz oben, von Staatspräsident Hollande persönlich. Wenn einige Soldaten, im Moment weiß ich noch nichts Genaueres, sich schlecht verhalten haben, dann wird es Sanktionen geben, die dem Vertrauen entsprechen, das wir unserer gesamten Armee entgegenbringen. Denn ich bin stolz auf unsere Armee und deshalb unerbittlich gegenüber jenen, die sich falsch verhalten haben könnten in der Zentralafrikanischen Republik. Dort hatte Frankreich auf Anordnung Hollandes im Dezember 2013 einen Militäreinsatz begonnen, um verfeindete Milizen auseinanderzuhalten. Hunderttausende flohen vor den mordenden Banden und suchten Zuflucht am Flughafen der Hauptstadt Bangui. Dort hatten die französischen Truppen ihr Hauptquartier aufgeschlagen. Und hier sollen dann Soldaten über Monate hinweg Kinder missbraucht haben. Laut einem Bericht der UNO boten sie Jungen zwischen 9 und 13 Jahren Lebensmittel und Geld im Gegenzug für sexuelle Dienstleistungen. Ein Mitarbeiter der UNO informierte im vergangenen Sommer vertraulich das französische Verteidigungsministerium. Das leitete interne Verfahren ein und informierte sofort die Justiz. Die Öffentlichkeit dagegen erfuhr nichts, bis Ende April ein Zeitungsbericht die Sache ans Licht brachte. Empörung und Entsetzen, seither aber herrscht Funkstille. Der Stabschef des französischen Heeres, General Jean-Pierre Bosset, mauert. Dieser Vorgang liegt heute in den Händen der Justiz und wird geschützt durch das Ermittlungsgeheimnis. Ich bewerte deshalb weder das Verfahren noch die Sache selbst. Formal in Ordnung, aber unbefriedigend, denn im Raum steht der Verdacht der Vertuschung. Vergangene Woche war die Übergangspräsidentin der Zentralafrikanischen Republik in Paris. Danach veröffentlichte der Élysée eine Erklärung, der zufolge beide Staatschefs festgestellt hätten, dass die Justiz ihrer Länder perfekt zusammenarbeite bei den Ermittlungen. Auch das allenfalls die halbe Wahrheit. Denn zuvor hatte sich Catherine Samba-Panza heftigst beschwert bei François Hollande, dass ihr Land nicht früher über die Ermittlungen in Frankreich informiert worden sei und verlangt, künftig einbezogen zu werden. Am 7. Mai haben Untersuchungsrichter in Paris ein Verfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Nach Angaben aus Kreisen der Ermittler werden insgesamt 14 französische Soldaten des Missbrauchs beschuldigt. 3 von ihnen sollen identifiziert sein. Trotzdem hält Staatschef Bosset es für möglich, dass sie alle noch im Dienst sind. Diejenigen, die möglicherweise Fehler begangen haben, könnten sich noch in unseren Reihen befinden. Natürlich sind die Ermittlungen schwierig. Tatort im Ausland, die angeblichen Taten viele Monate her, Opfer und Zeugen Kinder. Umso wichtiger wäre es, dass die französischen Behörden zügig Ergebnisse liefern. Denn der Verdacht lastet schwer auf der Armee.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. 5 Tage noch bis zum G7-Treffen im bayerischen Elmau. Die Kanzlerin nutzt die Zeit, um noch letzte Vorabverabredungen zu treffen. Heute Abend tafelt sie mit Frankreichs Präsident Hollande und EU-Kommissionschef Juncker. In diesen Minuten begrüßt sie die Herren in Berlin offiziell und dann spricht Merkel mit allen bis in die Nacht um den Europatienten Griechenland? Durchaus nicht. Das Thema des Abends ist Digitalisierung. Dabei wird eine Lösung für Athens Probleme immer dringlicher, wie Christoph Prössl berichtet.
Die Zeit drängt. Am Freitag muss Griechenland dem Internationalen Währungsfonds IWF 300 Millionen Euro zurückzahlen. Doch das Land hat kein Geld mehr. An frisches Kapital kommt Griechenland nur, wenn es einen Reformplan vorlegt. 7,2 Milliarden Euro stehen bereit, sind aber noch geblockt. Vor diesem Hintergrund wird jedes Treffen europäischer Politiker zum Griechenland-Sondergipfel. Auch wählen Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident François Hollande und Kommissionschef Jean-Claude Juncker am Abend 20 Vorstandsvorsitzende europäischer Konzerne zum Thema Digitalisierung treffen.
Ich will nicht sagen, dass nicht am Rande Griechenland auch ein Thema sein kann, aber das Hauptthema wird es nicht sein,
sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Der Luxemburger Juncker hatte am Morgen vorgelegt. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung hatte er erneut betont, dass ein Austritt Griechenlands aus dem Euro keine Lösung sei. Die Vorstellung, dass wir dann weniger Sorgen und Zwänge haben, teile ich nicht, sagte Juncker. Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras meldete sich per Gastbeitrag für die französische Zeitung Le Monde zu Wort. Dass es noch keine Einigung gebe, liege nicht an der angeblich unversöhnlichen, kompromisslosen und unverständlichen Haltung Griechenlands. Es liege vielmehr an dem Beharren einiger institutioneller Akteure auf absurden Vorschlägen. Gerüchte, er nehme am Treffen am Abend teil, dementierte die Bundesregierung. In Berlin erhält Tsipras nur von der Linkspartei Rückendeckung, die Vorsitzende Katja Kipping.
Wenn immer die EU-Eliten Reformen fordern, meinen sie am Ende nichts weiter aus als Sozialkürzungen, Erleichterung von Massenentlassungen und weitere Privatisierung.
Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel appellierte an Griechenland, die verbliebene kurze Zeit zu nutzen, um zu einer Einigung zu kommen. Und Gabriel, gerade zurück aus dem Griechenlandurlaub, musste noch einem anderen Gerücht entgegentreten.
Der Kontakt zu Herrn Tsipras ist auch ohne Reise nach Griechenland intensiv genug. Ich bin auch nicht auf Rhodos getroffen, um gleich Gerüchte zu fangen.
Trotzdem bleibt das Thema Griechenland natürlich spannend und aktuell. 10 Monate nach dem Ende des Gaza-Kriegs ist immer noch nur ein winziger Bruchteil der Häuser in Gaza wiederhergestellt oder repariert. Die Bewohner haben es schwer, Baumaterial zu bekommen. Wieder und wieder berichten unsere Korrespondenten von den Übergangsunterkünften. Und nur internationaler Einfluss kann manchmal ein bisschen helfen. Und so war es wichtig für Gaza, dass heute Bundesaußenminister Steinmeier zu Besuch kam, auch wenn die Hamas kein Begrüßungskomitee geschickt hat. Christian Wagner berichtet.
Hinter Steinmeier liegen die Fischereiboote im Hafen. Vor ihm haben sich wohl alle verfügbaren Kamerateams aus dem Gazastreifen versammelt.
Sie wissen, ich bin nicht zum ersten Mal im Gazastreifen und ich weiß von früheren Besuchen, einfach war das Leben im Gazastreifen nie.
Jetzt aber sei die Lage für die 1,8 Millionen Menschen in dem Palästinensergebiet katastrophal, sagt der deutsche Außenminister. Er hat am Morgen Gazas weitgehend zerstörten Stadtteil Shejaiya gesehen, wochenlang von der israelischen Armee bombardiert. Steinmeier sagt, die Menschen seien angewiesen auf Hilfe von außen. Ein Ergebnis deutscher Hilfe kann der Außenminister an diesem Vormittag in Gaza sehen. 24 kleine Lagerräume für die Fischer im Hafen von Gaza. Die 130.000 Euro für das einfache Gebäude kommen von der deutschen Entwicklungsbank KfW. Thomas Eisenbach hat das Projekt begleitet.
Vorher haben die Fischer halt alle so Wellblechschläge gehabt und durch die Lagerhallen haben sie jetzt halt richtige Steinhäuser und bessere Möglichkeiten da zu arbeiten, ihre Netze zu flicken, ihre Fischereiwaren zu lagern. Wenn man die Straße im Hafen hier entlang fährt, sieht man, dass noch ganz viele Wellblechhütten da sind für weitere Fischer, die das nicht haben.
Einen der Fischereilagerräume hat Nahed Fuad El Habil bekommen. Eine große Verbesserung für ihn. Aber trotzdem bleibt seine Lage miserabel. Mit dem Fisch verdient er in keinem Monat mehr als umgerechnet 230 Euro. Wenn wir endlich über die israelisch beschränkte Zone hinausfahren und dort fischen könnten, das würde uns wirklich helfen. Aber wenn die Seeblockade so eng bleibt, was nutzen uns gute Netze oder gute Ausrüstung? Gar nichts. Die Politiker aus dem Ausland müssen jetzt Druck machen auf die Israelis, damit die unsere Fischereizone zumindest erweitern. Um eine Lockerung der israelischen Abriegelung werde er sich bemühen, sagt Frank-Walter Steinmeier am Hafen, mit dem Ziel, der Wirtschaft im Gazastreifen auf die Beine zu helfen.
Und wir brauchen dazu auch die Möglichkeit, dass hier produzierte zu exportieren und das kann nur einhergehen mit einer Öffnung der Grenzen.
Das ist die Botschaft Richtung israelischer Seite. An die Gaza-Bewohner gerichtet, sagt Steinmeier.
Das alles wird unter schwierigsten Umständen nur dann gelingen, wenn wirklich sicher ist, dass vom Gazastreifen aus keine Raketenangriffe mehr gestartet werden. Deshalb Sicherheit, das ist die Gegenleistung für die Entwicklung zugunsten der Menschen, die wir dringend brauchen.
Der jüngste Raketenabschuss liegt allerdings nicht einmal eine Woche zurück. Die israelische Armee antwortete mit Luftangriffen. In dieser Situation wirkt es, als ob Steinmeier den Beteiligten die wahre Lage in Gaza erklären wollte.
Die Menschen hier wollen nicht dauerhaft von humanitärer Unterstützung leben, sondern sie wollen Zuversicht haben für ein eigenes Leben, in dem sie auch ihr Leben aus Arbeit wieder finanzieren können. Das wird alles nur dann stattfinden, wenn die Politik hier in Israel, in der palästinensischen Autonomiebehörde und den Verantwortlichen hier im Gazastreifen begreift, dass hier ein neues Risiko droht.
Nur mit den tatsächlich Verantwortlichen im Gazastreifen, mit Vertretern der Hamas, gab es auch diesmal kein Gespräch. So bleibt Steinmeiers Botschaft zumindest Richtung Palästinenser indirekt. So wie es ist in Gaza, kann es nicht bleiben, wenn man einen weiteren Krieg mit vielen Toten verhindern will.
Es war am 17. Juli im vergangenen Jahr, als ein Flugzeug der Malaysia Airlines beim Überflug über den Osten der Ukraine offensichtlich von einem Geschoss getroffen wurde und mit 298 Menschen an Bord vom Himmel stürzte. Woher kam das Geschoss? Die Bürgerkriegsparteien am Boden haben sich sofort gegenseitig beschuldigt. Einen Beweis für die Schuld des einen oder anderen gibt es bis heute nicht. Aber britische Journalisten meinen nun zumindest belegen zu können, dass angebliche Beweisbilder aus Moskau gefälscht waren. Bernd Großheim dazu.
Die internationale Recherchegruppe Bellingcat nutzt öffentlich zugängliche Fotos und Filme aus dem Internet von Seiten wie Facebook, Instagram, Twitter, Google Earth oder YouTube. Am Ende setzen die Mitglieder aus vielen Teilen ein Puzzle zusammen. Im konkreten Fall geht es um Satellitenbilder, die das russische Verteidigungsministerium kurz nach dem Abschuss der malaysischen Boeing im Juli vergangenen Jahres über der Ostukraine der Presse vorlegte. Darin wollte Moskau beweisen, dass es ukrainische Luftabwehrsysteme waren, die den Flug MH17 abschossen. Die Bellingcat-Gruppe kommt zu der Erkenntnis, dass die Bilder einerseits aus dem Monat vor dem Absturz stammen und zusätzlich mit dem Bearbeitungsprogramm Photoshop manipuliert wurden. Für den kremlnahen russischen Militärexperten Igor Karotschenko eine Lüge. Dieser Bericht ist eine Fälschung, Teil des Informationskrieges, den der Westen gegen Russland führt. Deswegen schließe ich auch nicht aus, dass weitere ähnliche Machenschaften folgen werden. Dadurch will man die objektiven Angaben der Satellitenaufklärung des russischen Verteidigungsministeriums in Frage stellen. Der Kreml-kritische russische Militärexperte Alexander Golz hält es dagegen für sehr wahrscheinlich, dass Bellingcat in diesem Fall eine russische Fälschung aufgedeckt hat. Die Argumente der britischen Autoren sehen sehr plausibel aus. Ich nehme an, dass das russische Material gefälscht ist. Das ist Teil des Informationskrieges, den Russland gegen den Rest der Welt führt. Jede Wahrheit wird mit einer Menge erfundener Theorien überschüttet, damit der Normalverbraucher sofort den Faden verliert. Sollte sich der Bellingcat-Bericht als stichhaltig erweisen, gehe ich davon aus, dass das russische Verteidigungsministerium ihn einfach übersehen wird. Es wäre allerdings nicht das erste Mal, dass eine russische Theorie widerlegt würde. Nach dem MH17-Abschuss tauchten in der Tat zahllose Spekulationen auf. Lange hielt sich in Russland die Theorie, dass ein ukrainisches Jagdflugzeug die Boeing abgeschossen hat. Auch hier entpuppte sich ein von russischen Staatsmedien verbreitetes Satellitenbild als Fälschung. Der Westen geht davon aus, dass ein russisches Flugabwehrsystem vom Typ Buk in der Ostukraine auf Seiten der Separatisten im Einsatz war und für den Abschuss der Boeing verantwortlich war. Mehrere Recherchegruppen lieferten bereits schlüssiges Material für diese Theorie. Beim Abschuss der malaysischen Boeing starben am 17. Juli 2014 fast 300 Menschen.
Bernd Großheim aus Moskau. Tja, in diesen Minuten steigt die Spannung für viele Fußballfans ins fast Unerträgliche, denn gleich wird das zweite Relegationsspiel zwischen erster und zweiter Liga angepfiffen. Nicht ausgeschlossen, dass in knapp 2 Stunden der Dino der HSV nur noch zweitklassig ist. Bei einem 0:0 nämlich, oder wenn der Karlsruher SC heute Abend gar das Spiel für sich entschiede. Die Badener würden dann in der nächsten Saison in der ersten Liga spielen. Detlef Lindner in Karlsruhe, wie ist die Stimmung im Stadion?
Ja, die Stimmung ist natürlich voller Hoffnung auf beiden Seiten. Gut 3000 HSV-Fans sind mit angereist. Und jetzt gibt's das, was wir in Fußballstadien eigentlich nicht sehen wollen, da beide Mannschaften jetzt eigentlich schon spielbereit sind, auf dem Platz sind. Nämlich diese Bengalos, diese Leuchtfeuer, privat alles okay, aber in einem Stadion im HSV-Block weniger schön. Und das kann ich mir vorstellen, gibt es erst einmal, tja, bevor das Spiel unter oder angefangen hat, erstmal auch eine kleine Verschiebung. Beide Mannschaften stehen bereit, die Stadiondurchsage kommt, sowas gehört sich nicht. Und die KSC-Anhänger natürlich voller Hoffnung nach diesem tollen Hinspiel. Aber sie sind sich auch einig, diese Leistung, die der KSC gezeigt hat, spielerisch stark, guten Kombinationsfußball, nur das Tore schießen fast vergessen. Das muss erstmal wiederholt werden gegen einen sehr, sehr wuchtigen Hamburger SV, der ja auf seine Defensivkräfte Katscha und Westermann verzichten muss. In der Anfangself Raphael van der Vaart als Spielmacher. Also es ist angerichtet, in wenigen Sekunden geht's hier los.
Vielen Dank, Detlef Lindner nach Karlsruhe. Das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Einen schönen und spannenden Abend wünscht Ihnen Sabine Rhein.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.